is what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camel toe time for taking your chance. Jam to the jam to the awesome romance. Wave your hands in the air, everybody and everywhere. Make your body jump around, check it out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet. All the people having fun.
The medical intro for Camel Toe. Mein Lieber, du stehst an einem mobilen Eiswagen in einem herrlichen Sommertag und willst gerade dein 5-Bällchen-Eis ordern. Der italienische Eisverkäufer dreht sich noch ein letztes Mal zu den Hörnchen um. Da hörst du ihn plötzlich aufschreien und den Eislöffel fallen lassen. Ein einschießender Schmerz im Brustkorb mit ziehendem Charakter in die Brustwirbelsäule lässt den netten Eisverkäufer Luigi zu Boden gehen. Er ist prompt ansprechbar, dir fällt aber auf, dass er eine leichte Aphasie hat, als er dir sagen will, dass er auch vorerkrankt ist und diverse Medikamente nimmt. Zudem scheint seine Pupille auf der linken Seite etwas enger und er hat schon seit einem Bremsmanöver am Mittag mit seinem Eiswagen einen leichten Halsschmerz rechts. Was sind deine ersten Maßnahmen und wie bestätigst du die mögliche Verdachtsdiagnose, die hier im Raum steht?
Ja, also erstmal, das hast du ja quasi schon gemacht, ne? Einmal letztendlich checken, was dieser Mensch überhaupt noch in der Lage ist zu tun. Es gibt ja den Fast-Test, also wenn der erste Verdacht in Richtung Apoplex geht oder ne, in dem Fall übersetzt Schlaganfall, dann checkt man anhand dieses Fast-Tests Face, Arm, Speech und ne, dann geht es um die Zeit, also man sollte nicht zögern, direkt auch zu handeln. Das heißt, wir verständigen sofort 112.
Genau, also da bist du jetzt schon sehr weit vorangeprescht. Du hast aber den Rettungsdienst schon mal verständigt. Jetzt ist ja der Luigi hier, der Eisverkäufer, ansprechbar und hat aber eine Aphasie. Also du hast so das Gefühl, der hat halt Wortfindungsstörung. Du bist also schon ziemlich richtig unterwegs, dass da möglicherweise eine zerebrale Perfusionsstörung vorliegt. Er ist aber so augenscheinlich ist er nicht hoch instabil, der Patient. Ja, also der wirkt jetzt nicht hochgradig blass und irgendwie dem Tode geweiht in dem Moment. Gibt es denn möglicherweise aufgrund der Anamnese, die ich dir vorgelesen habe, einen Verdachtsmoment? Weil du bist ja schon sehr gut unterwegs in Richtung zerebrale Ischämie. Und ich habe ja aber gesagt, dass der am Mittag schon ein Bremsmanöver mit seinem Auto getätigt hat. Der ist irgendwie unglücklich geschnitten worden von einem anderen Eisverkäufer.
Aortendissektion.
Ja. Gott sei Dank.
Okay, gut.
Schön, alles klar. So. Jetzt, pass auf, jetzt ganz wichtig, das ist jetzt die Verdachtsdiagnose, ne? Der hat eine Dissektion bis in die Karotiden, deshalb auch diese einseitige Pupillensymptomatik, Miosis, ne? Aufgrund der Sympathikusstörung auf der Seite, Sprachstörung, Durchblutungsstörung, so. Und jetzt kommt noch das Letzte. Wie bestätigst du denn deine Verdachtsdiagnose? Hast du noch irgendeine Möglichkeit, klinisch zu beurteilen, ob der diese Dissektion hat?
Vena Hepatica, kann das sein?
Da kommst du gar nicht dran. Also wenn du einen Vena Hepatica Eislöffel hast, mit der du da im Abdomen rumbohrst und irgendwie ausschälst, ja.
Aber da war was. Da war was am Abdomen, dass man Abdomen beobachten kann bei der Dissektion.
Du könntest jetzt natürlich den
Pulsieren.
Ja, genau, richtig. Ja. Aber das wird dir nicht viel Aussage geben, ehrlich gesagt. Also weil.
Doch!
Aber was kannst du noch machen? Stell dir mal vor, die Aorta im Thorakalbereich disseziert bis vielleicht sogar in den absteigenden Teil, bis in die abdominale Aorta.
Ja, das heißt also eine Minderdurchblutung und eine Zentralisierung des Patienten. Das heißt, ich würde kalte Arme haben.
Ja, zum Beispiel, genau. Und ganz
Beinchen.
Wichtig und ganz wichtig ist eine möglicherweise vorhandene Puls- oder Perfusionsdifferenz der Extremitäten. Das ist ganz typisch. Du würdest also die Pulse mal radial beidseits und auch unten dorsales Pedis testen und einfach schauen, sind die Seiten gleich, sind die gleich kräftig, ist vielleicht irgendwo der Pulsstatus aufgehoben, weil das würde dir den Hinweis geben, dass möglicherweise eine der Abgänge mit verschlossen ist oder eben auch eine Dissektion aufweist. Und das ist eben so typisch, ne, dass die ein Pulsdefizit haben oder auch eine Blutdruckseitendifferenz. Du hast jetzt ja nichts zum Blutdruckmessen dabei, aber das wäre eine klinische Verdachtsdiagnose.
Hast du viele Dissektionen so on the street?
Nee. Also ich sehe die wirklich selten. Man muss ja sagen, wir sind nicht das Spezialzentrum, aber oft machen wir ja die Erstversorgung bei diesen Patienten und dann führen wir eine Verlegung durch in die Uni Düsseldorf, Aachen oder auch nach Krefeld, Helios, bei uns jetzt um die Ecke liegend. Und typisch ist für die Patienten wirklich, dass die oft zerebral noch ziemlich stabil sind. Das heißt, die haben natürlich eine aufrechterhaltende Hirnperfusion, weil die Karotiden doch noch durchblutet sind. Aber trotzdem haben die natürlich oft eine sehr hohe Blutdrucksituation, weil sich ein gewisser Bedarfsdruck auch aufbaut. Da muss man den Blutdruck ziemlich eng in den Grenzen halten, den natürlich auch adäquat senken. Mit Antikoagulantien muss man natürlich äußerst vorsichtig sein. Das ist ja immer die große Gefahr, ne? Thoraxschmerz, Lungenembolie, Herzinfarkt als Differentialdiagnosen. Und immer wenn es einem komisch vorkommt, der Schmerzcharakter reißend, bohrend, ziehend ist und auch die Anamnese typisch, nämlich hier spontane Drehung, Beschleunigungsbremsmanöver am Mittag, ne? Das war ja so ein bisschen typisch dafür, dass der sozusagen eine Initialdissektion erlitten hat und die hat sich dann fortgesetzt und ist dann sozusagen durch die Rotation im Eiswagen aggraviert worden. Also seltenes Erkrankungsbild, aber spannend und man muss dran denken. Ist so ein klassisches, du musst dran denken, Erkrankungsbild.
Ja, also so eine Dissektion in der Tat, ne? Das klar, auf Intensiv hast du auch, das dann. Ja, genau. In der Tat. aber so das Ding ist ja auch, dass sich die Sache entwickelt. Ne? Du hast da vorher schon eine Ruptur und alles und dann ja irgendwann platzt das Manöver. Das ist dann schon echt hart asozial.
Das ist ein gefährliches Erkrankungsbild. Und das ist leider
kann
auch
ziemlich schnell gehen.
Genau, kann schnell gehen und je nachdem, ne, es wird ja, die werden ja eingeteilt, ne? Stanford A, Stanford B, also je nach Abschnitt der Beteiligung der Aorta und entweder die Stanford A-Dissektionen werden eigentlich immer operiert, also letztendlich im Aortenbogen, Aorta Aszendens, Thoracalis. Und die B-Dissektionen werden oft einfach nur gemonitort. Ne? Also da wartet man konservativ einfach, dass sich da sozusagen ein Spontanverschluss wieder des Dissekats ergibt. Ne? Dissekat. Ja, spannender Fall. Also beim nächsten Eisbesuch, Kamil, wenn du am Eiswagen stehst, du wirst die Aortendissektion erkennen. Und wenn es, weiß nicht, die Dame hinter dir ist, die plötzlich den reißenden Schmerz sticht und dann, nein, das kann kein Messerstich sein. Nein, das ist unmöglich, das muss eine Dissektion sein. Ja, da steckt aber eine Machete im Thorax. Nein, das ist eine Dissektion.
auf jeden Fall. Ja, cool, dafür sind wir ja da. Also, wo sind wir denn jetzt angekommen? Wir sind bei Folge 64, ne? Deshalb
absolut
herzlich
geil.
Willkommen hier bei Awesome at Average Intensiv Pflegekraft Ricardo Lange. Nee, Spaß, Kamil Albrecht. Und
der Pumper.
Boah, heftig. Oder? Und Dr. Moritz Zellmann. Ja, ist tatsächlich eine Maschine. Passt aber auch immer gefühlt in kein Hemd. Ne? Ich glaube, das möchte er auch so.
Ja, und er wird sein letztes wahrscheinlich sogar Jens Spahn geben. Also, genau.
Hat er gemacht.
So, also, wo soll man anfangen? Es ist ja mega spannend hier, aber wir haben viel zu besprechen. Aber du hast gerade richtig gesagt, wer wir sind, nämlich die beiden intensiv tätigen Leidenschaftsmedizinpfleger Moritz und Kamil. Und ja, wir haben hier heute 8.5., es ist Samstag und wir haben uns endlich mal wieder ziemlich zeitentspannt getroffen. Man muss ja sagen, turbulente Wochen liegen hinter uns.
Absolut.
Willst du das unterschreiben?
Ja, mehr sogar, zweimal auch. Ne? Es ist, ja, hat man auch in den letzten Folgen angemerkt, müssen wir gar nicht drum herum reden, war sehr stressig. Und jetzt haben wir die Reißleine, die aortale Dissektionsreißleine gezogen und gesagt, Junge, heute nehmen wir uns mal wirklich Zeit für 8 Stunden Podcast. Ja, ja. Also wieder für eine gute alte Folge, wie man sie vorher kennt. Und deshalb machen wir es auch wirklich so, wie wir es früher gemacht haben. Wir haben keine wirklichen Themen vorgegeben. Wir schnacken einfach drauf los und gucken, ja, was das Thema am Ende ergibt. Was hast du denn zu sagen? Wie war denn deine Woche eigentlich?
Also die Woche kann man energetisch gesehen unter der Kategorie, ich sag mal, Akku leer ganz gut zusammenfassen. Also mir geht's gut und ich habe auch alle, wie immer, meine gesundheitserhaltenden Manöver und Maßnahmen geschafft, aber die war wirklich zehrend, die Woche, also allein aufgrund der Beteiligung bei der Impfkampagne hier in Deutschland. Also es gibt ja die Frontliner und ich war noch vor der ersten Frontlinie. Also wenn man sich den Krieg mal vorstellt, es gibt ja den Schützengraben, da liegen die Soldaten mit den guten Gewehren drin, die werden selten getroffen. Ich bin sozusagen aufgestanden, über diesen Wall gegangen, hatte eine kugelsichere Weste an, einen Helm und bin mit den Impfpistolen ganz an die Front gegangen, bin in die feindlichen Linien rein, habe mich mit denen angefreundet, habe dort die Impfungen durchgeführt und bin im Kugelhagel des Energiesaugens wieder zurückgekommen, bin aber nicht tödlich verletzt worden. So, mein Stand
capture
heute.
Capture the BioNTech Flag, ja, genau.
Leute, harte Woche, aber war geil. Also wenn irgendwann mal der Pokal des Impferfolgs verliehen wird, dann will ich zumindest irgendwie einen Blechschnipsel davon haben. Denn ich war beteiligt.
Das denke ich mir auch schon seit 2 Jahren. Ehrlich jetzt. Das denke ich mir. Ich denke mir, wann passiert
das? Ja,
richtig. Richtig. Ja, wann passiert's denn? Wann kommen sie denn? Wann werden wir hier irgendwie mal abgeholt? Wann steht Ricardo beim Gesundheitsamt und sagt hier, ich habe kein Hemd mehr? Ne, also das ist schon echt. Ich meine, auf der anderen Seite, es ist so, meine Woche war auch Ne, ich war Uni Essen, ich war noch in Düsseldorf in ein paar Kliniken. Ja, es ist in der Tat schon viel. Ich bin auch viel im Austausch. Schöne Grüße an Vanessa und Josie, Halbtagsheldin. Wir kennen sie alle, die ganzen Vloggerinnen. Und es ist in der Tat erstaunlich. Ich gebe mal ein bisschen Feedback so aus Braunschweig oder auch aus Berlin. Es ist doch erstaunlich, wie das Gefälle ist. Also wenn ich dann den Mädels und den Ricardos berichte, was wir hier in Essen für einen Knall haben oder in Köln oder Düsseldorf, das ist überhaupt nicht so bei denen. In Braunschweig auch Maximalversorger sind gerade nicht zugelaufen. Und ich glaube, das erklärt sich. Ich habe am Anfang auch überlegt, woher kommt das? Aber ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, wie das Gefälle hier funktioniert, was wir hier für Typen haben, dass ja auch Essen beispielsweise Patienten aus dem Umland mit einfliegen lässt und so weiter. Und das hier einfach ein Ballungsgebiet ist. So, ne?
Ballung, das ist, glaube ich, das große Thema, wirklich. Und es gibt halt Regionen, die sind einfach, ja, die sind ein bisschen abgeschnitten, ich sag mal, von der Medizin-Außenwelt, ne? Da gibt es halt die eine oder zwei großen Kliniken. Ja gut, und wenn halt dort keine schweren Fälle jetzt insbesondere bezogen auf Covid-19 auftreten, dann sind die halt eben auch leer. Ne? Während wir uns natürlich hier in NRW, Ruhrgebiet, Niederrhein, die Patienten schon intensiv zuschieben, die Verlegungsmöglichkeiten sind enorm und also die Hubschrauber, ja, die Intensivmobile fahren hier halt so zackig hin und her, dass man einfach sagen muss, die Regionen federn sich auch gegenseitig so ein bisschen ab, aber dadurch gibt es natürlich hier und da mal Überlastung, dann gibt es wieder dort Entlastung. Also es ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess, würde man sagen.
Total, total. Und NRW und Bayern haben einfach die meisten Intensivbetten. Das ist einfach so, auch die meisten Menschen, die es versorgen können. Trotzdem, ich weiß nicht, hast du das gehört von dem Altersschnitt, der letzte Woche gesetzt wurde für die ECMO? Alle Patienten ab 50 konnten nicht mehr an die ECMO hier im Westen.
Ja, das ist jetzt für jeden, der irgendwie außenstehend ist, nicht wirklich relevant, ne, weil die meisten kennen ja die genauen Indikationen dafür nicht, aber wenn man weiß, was für eine knappe Ressource das eben ist und wie lebensrettend das auch sein kann, in Klammern wie tödlich leider auch wegen Komplikationen, ist es schwer, das plastisch, glaube ich, jemandem klarzumachen, der keine Idee hat, was dahinter steckt, ne? Also extrakorporale Zirkulation, ja, ECMO, Lungenersatz, ne, Ultima Ratio bei schwersten Oxygenierungsstörungen. Ist schon alles schon kritisch, ne? Und wir sind wirklich ein Land mit einer maximalen ECMOisierung, ne? Also wo gibt's mehr ECMOs als in Deutschland, ja?
Genau, das ist schon viel und man muss dann trotzdem auch so ein bisschen die Angst nehmen. Natürlich kommt nicht jeder Covid-Patient an die ECMO, aber es ist dann doch schon ja einschlägig zu sehen, wie das Alter runtergepresst wird, weil wirklich dann in diesem Moment keine Geräte mehr da sind und weil man wirklich, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Years of Life Lost, ne, weil auch wirklich die Priorisierung, was diesen Faktor mit Years of Life Lost angeht, also die Lebenserwartung nach der überstandenen Krankheit, weil danach einfach gegangen ist und es ist schon spannend zu sehen, wie sich das so runterprescht auf 50 Jahre. Das wird auch wieder hochgehen, ne? Wir werden auch wieder Plätze frei haben oder vor allem auch Personal, aber das hat letzte Woche schon einige geschockt, auch in der Klinik selber.
Ja, es ist halt eine Zeit der Ressourcenknappheit, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Und ich meine, das gibt's ja in jeder Sparte, ne? Ich meine, wenn Häuser gebaut werden, es gibt halt auch mal Tage, wo, weiß nicht, irgendwie die Baggerfahrer limitiert sind, ne? Und dann stehen die Bagger still. Also immer, wenn ich an Baustellen hier vorbeijogge, da stehen immer 20 Bagger und keiner fährt die, ne? Also das ist ja ein ähnliches Prinzip, weil natürlich die Baggerfahrer auch gerade umgeschult werden zu Intensivpflegekräften, ja? Also,
andersrum
ja,
auch.
Ja, ich meine, die sind ja dafür bestens geeignet, ne? Die haben Übersicht, ne? Die müssen viele Hebel bedienen, die müssen mit Alarmen umgehen, genau, können und im Ende erzeugen die ja meist auch mehr Polytrauma als alles andere mit ihrer Schaufel da. Ne? Willi, die Schaufel! Okay, Feierabend.
Wenn die jetzt noch währenddessen Rücken waschen können, dann können die auch in die Pflege und Kaffee bringen und Tee bringen und
nur
Brote schmieren.
Nur nicht selten, sich selber halt nicht, ne, weil die meistens irgendwie doch zu korpulent sind. Ne? Ja. Okay, sorry, Grüße gehen raus an die Baggerfahrer, aber es ist jetzt, also
Harry,
auf der Baustelle ist das wahrscheinlich der Job mit der wenigsten Aktivität, so körperlich. Also ich meine, die müssen sich zwar einmal aufwuchern auf diesen Bagger, aber
das
ich denke mal, der unten mit der Schippe steht, der, sag ich mal, als Homo Baggeri da unten steht mit einer Schaufel, der hat mehr zu tun, ne? Der verbrennt mehr Kalorien, der ist schlanker.
Naja, aber ja, so war auf jeden Fall meine Woche, inklusive Umzug, inklusive ja, vielen Dingen mit dem Bombencafé und ja, mal gucken, was die nächste Woche so bringen wird. Wir haben ja dann doch noch viel geplant.
Da kommt einiges auf euch zugerollt. Einiges kommt genau, auf so euch zugerollt. Ja. Riesenprojekt haben wir da am Start. Ne? Big, big surprise, bro. Geil.
Ja. Big surprise, genau.
Schön, Hammer.
Naja, warst du mal im ECMO-Team eigentlich? Oder hast du da mal Bock drauf?
Ja, genau. Gute Frage, dass du jetzt dazu kommst. Also ECMO bin ich auch immer nur irgendwie im Kontakt, wenn ich die anfordere. Ich habe noch nie selber jetzt in einem ECMO-Team gearbeitet. Hab war schon bei diversen Anschlüssen und Etablierungen der ECMO mit dabei, aber ich muss sagen, ich bin doch lieber der Typ, der versucht, noch mit möglichst wenig apparativer Medizin die Menschen zu behandeln. Deshalb, ich finde das geil, dass es Leute gibt, die das machen, aber das ist so eine spezialisierte Crew, die da immer kommt. Ne?
Ja, Kardiotechnik natürlich, ne, klar.
Genau, also da sind schon Experten mit am Start und ich freue mich auch immer, dass ich trotz der Fähigkeit als Intensivmediziner, also irgendwo schon, sag ich mal, gefühlt an der Spitze der Lebenserhaltung, immer noch jemanden habe, den ich nochmal dazu rufen kann. Also immer ein gutes Gefühl. Das ist immer blöd, das ECMO-Team selber, das kann ja nicht mehr so viele Leute rufen. Also eine ECMO in der ECMO, ne, oder eine DOPMO in der ECMO, das ist schwierig, ne? Also da stehst du mit dem Rücken an der Wand, sag ich mal, ne?
Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Team und ist auch wieder mal gerade aus pflegerischer Sicht ein cooler Zweig, den man sich aneignen kann, ne? Und auch Kardiotechnik zu machen, das machen dann doch gerne, also viele Pflegekräfte, die sagen sich auch nach 10, 20 Jahren intensiv, klar, sagen die sich, komm, ich bilde mich mal fort. Und dann hast du eigentlich einen geilen Job.
Ja, da gibt's wirklich viele, viele Nischen. Und das ist, ich glaube, wäre schon eine Nische, wo man sagen kann, ey, ganz ehrlich, mir geht dieses Chaos, dieses Unstrukturierte, ne, diese ständigen Überraschungen, die gehen mir irgendwie auf den Geist. Jetzt will ich was ich ganz konkret machen kann. Da muss man klar sagen, das ECMO-Team ist ja so ein bisschen wie so eine Flugzeugcrew, ne? Die arbeiten nach Standard ihre Prozedere ab. Die haben klare Indikationen, die haben klare Limitationen. Und ich sag mal, die haben ein überschaubares Spektrum an Komplikationen auch. Das ist ja ganz schön. Die sind zwar dramatisch, die Komplikationen, aber es ist überschaubar. Ja. Hast du denn mal so richtige Komplikationen erlebt eigentlich mit der ECMO, wo du sagst, boah, ey, scheiße, das hat mich heftig überrannt?
Ja, also man muss ja sagen, die ECMO selber ist ja erstaunlicherweise nicht so laut. Und trotzdem, das ist wie ich habe früher in der Schule, gab es ja immer die Lehrer, die voll laut gesprochen haben, weil die Klasse übertünchen wollten. Und genau das Gegenteil, der Lehrer, der extra leise gesprochen hat, damit die Klasse ruhig ist, weißt du? Und das ist so erstaunlich bei der ECMO, die ist halt nicht so unfassbar laut, aber du hörst die sofort, ne, weil du diesen Sound einfach dann kennst, so. Und dann rennt auch direkt die Station dahin, ne, weil das Problem einfach bei einer ECMO ganz klar ist, wenn die stehen bleibt, dann musst du halt kurbeln, ne, dann ist daneben ein Ersatzmotor, du schließt dann den Ersatzmotor ein und dann musst du wirklich wie 1800 musst du kurbeln, damit das Blut weiter zirkuliert, so, ne.
1800.
Ja, also da ist das wirklich, geht's dann um,
ich kann nicht mehr.
Das ist sozusagen die kurbelartige Reanimation. Ne, also du hast es dann auch in der Hand im wahrsten Sinne. Und
du hast es in der Hand, aber es
ist schon geil. Ja, vor allem es ist ja auch eine gute Alternative und es ist ja auch mechanisch. Also du kurbelst, aber es ist nochmal getriggert mit einer Technik, die dich dann. Es ist dann
Servo.
Ja, ist in der Tat. Es ist nicht wie beim Ambo-Beutel, wenn du beatmest, dass du dann auch durch zu viel Druck irgendwas zerstören kannst, sondern es wird du gibst halt die Drehzahl an, ne, und dann kurbelst du und dann ist dieser kleine Kleinstmotor, der dort mechanisch funktioniert, macht dann den Rest. Aber nee, also die Komplikation, die man halt immer wieder sieht, ist, dass bei der Anlage natürlich unfassbar viel Blut verloren geht. Ne? Deshalb, spritzt es halt an die Decke.
Das ist ein operativer Eingriff,
genau,
der da passiert.
Das spritzt echt an die Decke. Ja. Und bei ECMOs muss man halt immer gucken, dass der Filter einfach nicht zugeht. Ne? Weil das wirklich schon, ne? Da muss halt das ganze Schlauchsystem nochmal gewechselt werden. Oxywechsel und so, aber ich sag mal, es ist eigentlich ganz cool, dass eine ECMO läuft, wenn sie läuft. Man kann auch viel mit einer ECMO machen, mobilisieren und alles, das glauben ja viele gar nicht. Das geht schon, ne, weil die Schläuche einfach anders als andere Schläuche unfassbar dick sind auch, ne, die sind ja wirklich, jeder Gardena, richtig.
Gardena-Kaliber.
Also
ne?
Richtig auch, ne? Und, genau. Und deshalb, bis die mal abgeknickt sind, muss schon was passieren. Aber die wirklichen Komplikationen hat man dann doch eher beim Einbau oder beim Ausbau. Ne? Und die Hauptkomplikation am Menschen selber ist ja dann das Harlequin-Syndrom, dass man merkt, dass die ja die Karotiden und die oberen Extremitäten einfach nicht mehr adäquat durchblutet sind. Ne? Das kann schon passieren und dann ist das Hirn nicht mehr so ideal durchblutet. Das ist so die Gefahr an der ganzen Geschichte. Aber ansonsten läuft die Sache. Das ist schon ganz safe. Ja.
Wahnsinn. Ja, es ist schon krass, ne? Wie wir immer wieder zu diesem High-End-Manöver kommen. Also wir haben, glaube ich, schon Respekt, wir beide davor, ne? Vor diesem Apparatillo. Und ja. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen sprechen über das, was du gerade eben schon erwähnt hast. Wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, wir wollen uns ein ganz kleines bisschen über das Thema Blut unterhalten, aber ja, Blut ist ja was, was uns eigentlich jeden Tag irgendwie hier begleitet und pumpt von morgens bis abends durch unseren Körper. Was war denn mal so, ich frage mal einfach so ganz knallhart, die krasseste Blutung, die du je gesehen hast? War das unter einer ECMO oder war das irgendwas anderes, was du gesehen hast?
Ja, tatsächlich. Also generell auch Leute ausbluten zu sehen oder auch Suizide, ne? Das ist schon viel Blut, Mann. Ne? Das ist doch klar, dass dann da 5-6 Liter auf einmal zu sehen sind und ausbluten. Das geht auch sehr schnell. Und gerade bei ECMOs oder bei allen Zugängen, die ein Mensch haben kann, auch bei einer Dialyseanlage. Ne? Also wenn du da einen Schelden reinballerst und derjenige ist hat vorher Blutverdünner genommen oder hatte dünnes Blut durch irgendwelche anderen Umstände, dann kannst du schon schnell ausbluten und das bleibt dann auch haften. Also ich weiß noch, dass ich bei...
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Unter den Schuhen, an der Decke.
Aber das ist ja zumindest das, was man sieht. Ne? Viel schlimmer finde ich Blutungen, die man eben nicht erkennt. Ne? Wenn du dann wirklich auf Neurochirurgie merkst, scheiße, Alter, der Kopf wird immer größer, die Blutung im Hirn wird immer... Ne? Das ist die Scheiße an der Sache. Deshalb auch Aortendissektionen gar nicht mal... Ne? Du siehst es ja auch zum Teil einfach gar nicht. Du musst dann, ne, wenn es in den Bauchraum blutet oder so, ey, das siehst du so lange nicht. Das ist echt schwierig.
Es ist echt das arbeitsintensivste Krankheitsbild, muss ich sagen, was es gibt. Also das würde ich ganz klar aus meiner Intensivkarriere rückblickend sagen. Eine Sepsis ist anspruchsvoll, da muss man gut was machen. Man muss bei Schmerzen schnell was machen. Man muss bei Erkrankungen des Herzens schnell was machen. Aber wenn jemand blutet, dann muss man einfach klar sagen, es gibt nichts vital gefährlicheres als den hämorrhagischen Schock. Denn es geht ja nicht nur darum, unmittelbar die Blutungsquelle zu stoppen und zu finden vor allem, sondern auch in der kürzesten Zeit, während die Diagnostik läuft und die Therapie oft auf der einen Seite läuft, also im Bereich des Outputs, dass man da Input erzeugt. Und diese Waage muss sich ja die ganze Zeit halten. Das heißt, man muss währenddessen transfundieren, man muss die Gerinnungsfaktoren substituieren, man muss Flüssigkeit geben, man muss die Zugänge gelegt haben und man muss wirklich dafür sorgen, dass das Blut, was in den Körper reingeht, auch einfach nicht wieder unten rausläuft. Und das wissen die meisten ja, glaube ich, nicht. Viele stellen sich ja doch immer vor, dass bei einer schweren Blutung, zum Beispiel einer gastrointestinalen Blutung jetzt in den Magen hinein, ne? Gut, dann macht der Chirurg mal eben den Bauch auf, ne? Behebt das Problem, man kippt das Blut eben hinterher und dann ist die Sache wieder gut, man balanciert das einfach, aber man verliert ja auch natürlich über die Blutung massiv viele Stoffe, die einfach auch dafür sorgen, dass unser Blut erstmal gerinnt und das ist eigentlich das Komplexe daran, nämlich die Blutgerinnung mit aufrechtzuerhalten und wenn jemand mal 2-3 Liter Blut verloren hat, dann ist da nicht mehr viel, ja, dann sind die Eiweiße verloren, das Calcium ist weg, die anderen Elektrolyte, die wir brauchen,
alles,
dann alle zu einer Hyperaktivierung, genau, es ist alles drin. Wir wissen ja, Blut ist eine Suspension aus Zellen in Plasma praktisch und dieses Plasma, das enthält ja so viele Proteine, Gerinnungsfaktoren, über die wir schon mal gesprochen haben, die muss man sofort und unmittelbar ersetzen, sonst hat man keine Chance, dass eben auch eine Blutung steht. Das ist schon echt eine Herausforderung intensiv.
Ja, ist ein Dominoeffekt.
Also ich habe schon einige fulminante Blutungen gesehen, wo man auch dem Ganzen einfach nicht mehr Herr wird. Vor allem, und das ist eigentlich so ein Zuwort, was dazu noch gehört, diffuse Blutung. Und das ist immer so ein ganz gemeiner Fakt, wenn man dann irgendwie sieht, dass eine Blutung diffus ist. Man kann die gar nicht so richtig stillen, weil dann, ne, dann läuft es einfach aus allen Löchern im wahrsten Sinne des Wortes raus. Dann ist die Gerinnung nicht gut und es gerinnt vor Ort nicht, es tropft, es sifft. Man weiß überhaupt nicht, wo man ansetzen soll. Ey, und da habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Ne? Da bin ich immer froh, als Notarzt hast du eigentlich nur 2 Möglichkeiten, wenn ein Patient das, entweder verstirbt er dir vor Ort, weil so massiv die Verblutung sich darstellt, oder du karst den einfach mit der wichtigsten Flüssigkeit, die die Notfallmedizin so vorhält, ins Krankenhaus und das ist nämlich nicht das Elektrolyt oder Ringerlaktat, sondern Benzin. Vollgas, einfach abdrücken, aufs Gaspedal, Patient einladen und go. Weil du kannst die meisten Blutungen vor Ort, die nach innen gehen, Kopf, Thorax oder Abdomen, Becken kannst du von außen nicht suffizient stillen.
Das stimmt. No Aber chance. Das Coole daran ist eigentlich, dass Blut auch so eine unglaubliche Tagebuchfunktion hat. Du kannst, wenn du dann Blutproben entnimmst, ja, eine BGA, Blutgasanalyse oder überhaupt mal ein Blutbild machst, dann siehst du auch wirklich schöne Verläufe, dann siehst du auch die Inhalte, siehst auch, was fehlt, was nicht fehlt, siehst auch direkt, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Ja, das ist eigentlich das Geile an Blut. Blut ist echt ein Tagebuch. Blut kann dir akut alles sagen.
So richtige Fibel, eine Fibel der Gesundheit.
Ja. Und deshalb, das wissen ja viele gar nicht, also mindestens zweimal pro Schicht nehmen wir Blut ab in der Pflege an einem Intensivpatienten und bewerten das gemeinsam mit dem Team, mit dem Arzt. Und dann werden auch Entscheidungen getroffen, ne, weil das Blut einfach vom pH bis zum CO2, bis zum O2, bis zum HB, ne, also wirklich Elektrolyte, alles akut sagen kann. Die Geräte sind super zügig, in 30 Sekunden hast du das Ergebnis. Und kannst dann auch echt zügig therapieren. Das ist schon clever gemacht.
Und das Clevere ist, dass ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet habe zum Thema Blut. Ich bin ja nicht doof, ne? Wenn du dich hier gerade in Rage redest, ne? Und den Berg der Blutfaszination erklimmst, dann will ich natürlich mal kurz checken, was du so zum Blut weißt. Nur so ein paar kleine Fakten würde ich mal abklopfen. Also für alle, die jetzt hier was lernen wollen, zuhören. So, und zwar frage ich dich einfach so ein paar einfache Fragen dazu. Lebenszeit der Erythrozyten.
War das 21 Tage oder so, ne? Kann das sein?
Ja, das ist ein bisschen kurz. Das ist ein bisschen kurz. 21 Tage dauert in der Regel die blutungsfreie Zeit bei der Frau, so im Rahmen der Periode.
42 dann? Ich weiß gar nicht, ich google jetzt.
120 Tage.
Ah, geil, okay.
120, krass, ja. Genau, richtig, ja. 120 Tage. Jetzt darfst du kommen. Thrombozyten, Blutplättchen, wie lange leben die denn ungefähr?
21 Tage.
Nein! 20,5. Nein. 7 bis 10 Tage in etwa. 7 bis 10 Tage. Kann man sich ganz gut merken. Okay. Man musste ja früher immer Aspirin und die ganzen Thrombozytenaggregationshemmer so 7 bis 10 Tage vor Operationen absetzen, als das noch der Standard war. Und der Grund dafür war wirklich die Regeneration der Thrombozyten. Dann ist nämlich die Lebenszeit von denen vorbei und die werden abgebaut, dann sind sie nicht mehr funktionsfähig und so lange leben diese kleinen Mini-Blutplättchen, die kleinsten Zellen unseres Blutes. Leukozyten.
Boah, das...
Sag mal was, da kannst du jetzt aus dem Vollen schöpfen.
Ja, eben. Also es ist ja jetzt schon mal klar, ich weiß das alles gar nicht, was die chemische oder die inhaltliche Sache, aber deshalb versuche ich mir das jetzt zusammenzuwursteln. Also, 2 Monate.
Auch gut, wunderbar, sehr schön, hast du mal was gesagt, perfekt. Also Tage bis Monate, teilweise sogar Jahre. Es gibt ja unsere T-Gedächtniszellen, ne? Da fragt man sich immer, wo die liegen und wo die pennen. Ne? Die chillen da irgendwo im Gewebe und dann kommt da wieder so ein blödes SARS-CoV-2-Virus und die Gedächtniszelle sagt, oh nee, aufstehen, oh, ich muss arbeiten, es ist Montag und da kommt schon wieder so ein scheiß SARS-CoV-2-Protein. Aber... da habe ich was. Ich habe ja gespeichert, dass ich da mal gegen reagiert habe. Dann schwimmt die Gedächtniszelle dahin. Auch noch nach 1, 2, 3 Jahren. Das kann man für die Corona-Impfung jetzt natürlich noch nicht konkret sagen, aber wahrscheinlich ist es. Und dann wird die Gedächtniszelle aktiv und sagt mal den B-Zellen, Jungs, kommt mal her, wir müssen hier ein bisschen Antikörper basteln. Ne? Oh nee, ich hab gebucht zu arbeiten. Also so eine richtige Truppe aus gelangweilten und faulen Schweinen, die aber dann, wenn es drauf ankommt, plötzlich da sind. Ja, und dann wird gerockt, dann werden Antikörper gemacht und dann wird das Scheißding eliminiert. Also Tage bis Jahre tatsächlich, ne? Okay. Next one. Die Halbwertszeit unseres kürzest existenten Stoffes im Blut. Mal gucken, ob du das weißt. Also ein Stoff, der wirklich innerhalb von ein paar Sekunden wieder zerfällt. Welcher Stoff ist?
Boah,
genau.
Junge,
in einem ist der schon wieder weg.
Keine Ahnung.
NO, keine Stickstoffmonoxid. Ahnung. Stickstoffmonoxid, das gute alte NO.
Ist mir zu hoch.
Das hat eine ganz... Ja, so hoch ist das nicht. Das schwebt hier auf Augenhöhe bei mir. Warte, hier ist eins. NO, Stickstoffmonoxid, hat eine ganz kurze Halbwertszeit. Also nach ein paar Sekunden ist es wieder zerfallen. Ne? Das heißt, wenn wir Nitrospray geben, ne, das ist ja Nitroglycerin sozusagen, ne, Sprengstoff. Und sorgt dafür, dass wir halt eine Gefäßdilatation haben und das ist ja relativ schnell wieder weg von der Wirkung her. Ne? Und genauso ist es mit dem endogen synthetisierten NO auch. Ja, das heißt, dass sozusagen das Stickstoffmonoxid ganz schnell auch wieder weg ist.
Keine Ahnung. Null mein Thema.
Okay, jetzt
null.
Pass auf. Jetzt,
aber,
jetzt
machen wir weiter. Machen wir die anderen 10 Fragen.
Jetzt wird es einfach. Jetzt wird es einfach für dich. Pass auf. In welche Kategorie gehört der Bedside-Test? In die Transfusionsheilkunde oder Lehre oder in die Flirt- und Sexuallehre?
Auf jeden Fall Flirt- und Sex. Nein. Also.
Was ist der Bedside-Test?
Genau, also das, ich muss da vorweg sagen, Bedside-Tests oder generell Transfusionsgesetze und so weiter sind ja dafür da, dass das von Ärzten gemacht wird. Also da haben wir beide auch, glaube ich,
mal... Du bist raus. Ciao.
Ja, eben, da bin ich schon mal raus. Aber ich glaube, da haben wir beide auch schon mal eine lustige Erfahrung mit einem anderen Pfleger gemacht, was das angeht. Den gibt es in der Art, ja. Den gibt es in der Art auch nicht mehr. Ansonsten, ja, Thema Bluttransfusion, da kann ich in der Tat ein bisschen was zu sagen. Bedside-Test ist dann der AB0-Identitätstest, den man ja in der Tat jedes Mal anwenden muss, bevor man eine Transfusion anhängt. Ja,
genau so ist es.
Um safe zu sein, kurz und knapp gesagt, die Transfusion, die man da in diesen Patienten pumpt, auch die richtige ist. Und
ja, und kommen wir nochmal zum Bedside-Test in der Flirt-Lehre. Ne? Da ist das wirklich auch nochmal ganz explizit der Test, dass es erstens, also muss man wirklich ABCDE-Schema, ne? Dass es A nicht Anna ist, dass es B nicht Britta ist, dass es C nicht Chantal ist, dass es D nicht Domina ist und E nicht Emilia, sondern dass es die eigene Frau ist und die, wobei, da wären wir bei dir ja schon beim Buchstaben D angekommen, ich müsste mich bis S vorarbeiten. Also solltet auf jeden Fall vor jedem zu Bett gehen oder vor jeder Kopulation, die ihr plant, die ihr strategisch avisiert, nochmal schauen, via Bedside-Test, ist das A die richtige Partnerin, ist sie wirklich in der richtigen Stimmung, seid ihr in der richtigen Stimmung, ja, sind mögliche Komplikationen denkbar. Also ruhig auch nochmal ein Team-Timeout machen, nochmal eine Checkliste durchgehen. Ja,
du musst vorher, ne? Musst du noch in so eine Petrischale reinwichsen und dann gucken, ob das kumuliert und ob das irgendwie koaguliert. Genau,
drei Petrischalen mit Eizellen in Verbindung bringen. A-Bums positiv. Ja, das müsste eigentlich mal, also um die Sicherheit auch im Verkehr zu erhöhen, ja?
Ja,
also einfach um zu Hause dafür zu sorgen, dass das alles reibungslos läuft. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, müsst ihr schon auch nochmal einen Bedside-Test machen. Deshalb, also sprecht euch da gerne auch nochmal ab. Ne, kurz nochmal einfach wirklich Komplikationen anvisieren, schauen, sind genug Kreuzproben hier in diesem Sinne, Blutkonserven und Kondome vorhanden, um im Falle des Falles kein Suchen zu müssen.
Ne? Genau.
Sackserve. Sexserve.
Ja,
also.
Hodenbosen.
Willst du noch eine Frage haben? Da muss man noch ein bisschen was. Okay, alles klar. Ja gut.
Ja, dann komm, hau raus. Ist mir auch egal. Können wir gerne machen. Aber, ja.
Was ist der sogenannte
Bohr?
Schön, Tag nochmal. Ich sag's dir, wenn wir mal beim Hirschhausen in der Quizshow sitzen, Ne, hau ab. Keine Ahnung. Verpiss dich. Geh weg. Eckhardt, komm, lass stehen. ECMO Eckhardt.
Aber ich weiß noch, wie ich das unterbreche. Guck mal, indem ich. Ganz einfach. Das sind die Awesome Threads von Camel Joe and Moritz. So. Kommen wir jetzt mal zu den Themen, über die wir gerne schnacken. Aber nee, ich meine letztendlich... Ist ja schön, dass du alles weißt.
Hast ja
vollkommen recht. Aber Thema Blut, man muss auch mal erwähnen, Thema Blut ist ein Fachgebiet für sich und auch auf Intensiv, Hämato-Onko beispielsweise oder überhaupt eine Hämato-Intensivstation ist schon very special und das sind schon wirkliche Freaks, die sich mit Blut da umgeben. Das heißt, du bist jetzt auch gerade offiziell zum Freak geworden. Viel Spaß damit. Wir kommen mal zu den Awesome Three. Wir ganz anderes Thema, wir sind aber trotzdem noch auf der Intensivstation und heute reden wir über die Awesome Three zu den lautesten Geräten, die es auf Intensiv gibt. Die lautesten Geräte auf Intensivstationen, die uns so rein technisch gesehen umgeben. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, meine Number 3, ich fange mal direkt an, ist dann doch der schreiende Patient. Der schreiende Patient. Und zwar lustigerweise der schreiende Patient, der keine Luft mehr bekommt.
Ja,
das. Weil das, so heftig das jetzt klingt, aber jemand, der noch schreien kann, über Stunden hinweg, der vielleicht in irgendeinem Delir ist, in irgendeinem Syndrom, der hat in der Tat immer noch Luft. Das muss man dann doch sagen. Ne? Aber schreiende Patienten, keine Seltenheit, wenn die jetzt frisch extubiert sind oder noch nicht intubiert.
Ja.
das ist schon ein großer Pegel. Das muss man wirklich sagen. Deshalb aus vielerlei Hinsicht. Wird auch getriggert. Ja. Also ist auch wirklich übertragbar, wenn es laut ist, wenn Patienten schreien, dann fangen alle an zu schreien. Einfach nur so.
Bei mir ist Number 3 ganz klar das Stationstelefon. Also das ist ja schon ein nervtötendes ja, Apparillo-Gerät, was seinergleichen sucht. Also es gibt nichts, was das dich stimmt. mehr belästigt als ein Telefon, vor allem das Türöffnungstelefon. Das ist ganz schlimm. Es gibt nämlich ja so eine Verbindung zwischen Klingel und Türöffnung. Und Telefon und dann klingelt das einfach stundenlang, weil irgendjemand vorne Dauer klingelt, weil einer Schellemännchen macht, Intensivschellemännchen. Und das ist wirklich unfassbar, weil diese Telefone, die sind ja so durchdringend, die nehmen ja auch kein bisschen ab, ne? Also wo jeder Mensch, der schreit, irgendwann mal so erstummt, die Telefone machen weiter. Die machen weiter.
Es ist wirklich heftig. Ja, die es hört auch nicht auf und eigentlich ist es auch dumm, das vorne an der Zentrale zu haben. Es ist wirklich dumm. Ich sag's nochmal, ich bin einfach knallhart für In-Ear, für irgendein Headset, wie es das bei jedem fucking Aldi oder bei Lidl gibt. Ja, die Verkäufer, die das alles haben. Footlocker, genau, ne? Einfach ein Headset und dann, ne, dann übergibt man das an eine Person, die das dann macht in dem Moment und dann war es das. Aber vorne dieses ganze Hin und Her und so, es ist echt ein Skandal. Ja. Muss man wirklich sagen, es ist echt laut. Es ist wirklich, wirklich
Telefone.
Laut.
Und das sind ja auch 3-4 Telefone meistens, die durcheinander klingeln, die sich dann mixen. Ne, und das sind ja auch nicht mehr
die sich mixen.
Das sind ja nicht mehr die schönen Töne wie früher bei Nokia. Ne?
Nein, und dann haben ja auch interne und externe Anrufe noch andere Signale. Ja, die Tür selber hat auch andere Signale, andere Ruftöne. Da kommt schon vieles zusammen. Also Telefon ist in der Tat eine Riesenbaustelle. Ist wirklich sehr nervig. Ja.
Hammer.
Meine Number 2, by the way, geht auch etwas in die Richtung, ist ähnlich laut. Und zwar, das ist ein ganz spezieller Monitor. Und zwar der Dräger Infinity Delta. Jede Klinik, die den Dräger Infinity Delta Monitor noch hat und dort einen Desert-Alarm drin hat, die soll sich einfach nur schämen, ja, weil das ist immer noch, also das ist immer noch einer der lautesten Monitore. Wenn du einen Blutdruckabfall hast, dann wirst du dadurch wach. Ja, wenn der einen Alarm gibt, dann wird der Patient dadurch einfach wieder wach. Vielleicht war das auch die Funktion an diesem Monitor. Aber das ist echt ein skandalös lauter Monitor. Man kann ihn leiser machen, ich weiß, aber der Ton an sich ist einfach nur ein Wichser. Einfach nur ein Wichser.
Bei mir ist Number 2 ganz klar der Weinmann Medomat. Ein ganz tolles Gerät, muss man sagen. Also wirklich toll und intuitiv zu bedienen, aber nervtötend Deluxe, ne? Also das ist wirklich krass, wie laut der ist. Und vor allem hat man halt immer diese Beatmungstöne, die sich mischen mit den Alarmen. Und das Ding, das bimmelt halt auch bei allem, was auch gut so ist, weil das ist nun mal ein Transportmonitor. Und wir wissen ja, der Transport ist eine Phase des kritischen Arbeitens. Deshalb ist es auch wirklich gut, dass dieser Apparat gute Alarmtöne hat, aber die sind einfach auch echt unangenehm, muss man sagen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich suche hier gerade bei YouTube mal den einen oder anderen Alarm, den ich hier finde. Mal eben schauen, ob ich das hier, ob ich da was Schönes finde. Ich hätte schon Bock jetzt gerade nochmal so ein bisschen auf Alarmton. Lass mich mal gucken hier, Weinmann Medical.
Guck mal nach, sonst gucke ich im Nachhinein, dann füge ich das nochmal
ein. Ja, füg mal auf jeden Fall was ein. Also so eine kleine Penetration wäre schon ganz geil. Warte mal, hier haben wir doch was da. Lass mich mal kurz laut machen. Let me make it loud. Let's get loud.
So, dann.
Let's get loud.
Und dann.
So, warte hier. Mach mal Alarm, Digga. Mach mal Alarm. Nee, mach mal. Such mal was raus, okay?
Ich suche mal was raus.
Also, Weinmann, Medomat, Transport und Standard. Geiles Teil, aber zu laut.
Ja, geht so. Ich hatte auf den Schiffen noch den alten Medomaten. Der hatte. Oxylog nicht so viele Funktionen, muss man auch.
Aber der macht ja fast gar keinen Alarm, ne? Der macht ja fast gar keinen Alarm. Der macht einfach. Und wenn der Patient tot ist, dann macht er einfach weiter. Und selbst wenn der selber tot ist, macht er noch weiter. Das ist krass.
Im Grunde so der Lukas Podolski der Beatmungsgeräte.
Immer weiter. Last man standing.
Beatmen.
Last man ventilating.
Ich muss den Patienten einfach beatmen.
Ja, genau. Also Luft reinpumpen. Ich nehme mal Volumen
ein. Ich bin hier, um zu beatmen. Finde ich gut. Also deine Number 2. Der Medomat, wobei die neueren Medomate wirklich gut sind mittlerweile.
Ja, wie gesagt, ich sag nichts dagegen. Gut sind die, das hat auch nichts damit zu
na
tun.
Na gut, also wo sind wir? Bei Number One bin ich jetzt.
Ja, na genau, also Nummer 1, ne?
Okay, ja, dann meine Nummer 1. Ich glaube, da matchen wir uns. Es ist und bleibt für mich nämlich die Fresenius Medical Care Zitza Dialyse. Multifiltrate Zitza ist und bleibt für mich das wirklich dezibelmäßig lauteste Gerät, was ich hier haben kann auf Intensiv. Wenn die losgeht, dann geht's ab. Dann geht's richtig
dann,
ab.
Dann dialysierst du dir dein ganzes Trommelfell raus.
Ja.
Ich sag's dir.
Also echt, Ding, das ist einfach nur scheiße laut. Und das ist wirklich nicht geil für den Patienten, muss man auch mal sagen.
Also meine Number One ist es nicht tatsächlich. Ich hatte die auch mit drauf, aber ich habe noch was Schlimmeres gefunden. Und zwar, ich habe noch mal ein bisschen gegrübelt und nachgedacht. Und dann ist mir tatsächlich untergekommen, kommen, dass die Allgemeinchirurgen meistens die absoluten Akustikhenker sind. Mhm. Die haben nämlich die dreckigen Backpumpen erfunden. Ja, und
die Medela?
Medela, wobei die Medela geht noch, die aber geht. Es gibt so ein paar alte Modelle, genau, die Medela geht, aber es gibt noch so ein paar alte Old-Fashioned-Modelle, die sind wirklich nur auf die Welt gekommen, um Unheil anzurichten, und zwar akustisches Unheil. Also ganz kurz zur Vorstellung, also Vakuumverband, da wird praktisch eine offene Körperhöhle mit Schwamm bedeckt, dazu kommt eine Folie drüber, es kommt ein Loch rein, dann wird so ein Absaugstutzen drauf gemacht und dann zieht eine Pumpe mit einem Unterdruck sozusagen Wundsekret raus und sorgt auch dafür in der Tiefe für eine bessere Durchblutung, das zur Kurzerklärung. Kannst du direkt als Wikipedia-Eintrag speichern. Diese Pumpen, die alarmieren meistens zu Zeiten, wo man einfach mit sich selber eigentlich immer im Frieden sein möchte, nämlich nachts um 3:06 Uhr. Ja, das ist so die klassische Alarmierzeit, das ist, glaube ich, auch einprogrammiert, und dann geht es los und die haben dann so einen ganz hässlichen Ton. Und das sind meistens dann so harmlose Alarme, weil das Ding irgendwie 0,03 Grad bezogen auf die Horizontale verkippt wurde und die Batterie nicht mehr richtig greift und das Ding dann denkt, oh, die Batterie geht ja in 3 Tagen leer, ich könnte ja schon mal einen Voralarm geben. Und der ist natürlich wichtig, dieser Voralarm um 3:06 Uhr, damit jemand um 3:06 Uhr zum Kiosk fährt und diese gottverdammten AAA-Batterien kauft, um diese Scheißpumpe nachts aufzufüllen. Ja. So, das zu dem Thema. Ne? Sehr gut. Ich erinnere mich, ich habe ja mal ein Jahr Unfallchirurgie gemacht und ja. Für mich gab es nichts Albträumigeres als nachts um 3:07 Uhr nach diesem Alarm um 3:06 Uhr zu alarmiert werden, um auf eine Station zu gehen und 3 Meter Spucken gleich zu durch alarmieren. Hass habe ich auf euch, ihr Dreckspumpen. Ich hasse euch. Und dann hast du die Pumpen resettet. Und die sind aus ihrem scheiß Reset rausgekommen. Irgendwie haben die es geschafft, die da zum Leben wegzuwerden.
Ich hasse euch. Mrs. Tellmann Fire, ey.
Ich hasse euch, Backpumpen. Verwackt euch aus meinem Leben. Wenn man die beerdigt, 10 Meter unter der Erde, ich sag's euch, dann hört man noch so ganz tief so. Und dann kommt man mit dem scheiß Bagger, weil nämlich wieder so ein Bagger unbenutzt war, baggert sich runter zu dieser scheiß Wackpumpe, buddelt die auf 20 Meter Tiefe und immer noch.
Ich lass dich mal ausreden. Ich lehne mich jetzt mal zurück.
Reicht jetzt.
Achso,
reicht jetzt. Schade. Ich bin durch. Ich bin durch mit der Thematik.
Okay, kommen wir zum Blutgewinnspiel. Wir verlosen 10 Blutwürste und
wir verlosen vor allem 3 Wackpumpen, die immer noch laufen, weil die nämlich einen Akku vom 3210 haben.
18 Fledermäuse.
Geil. Wuhan-Züchtung, Wuhan, mein Freund.
Genau, Modell Malaria. Also, schreibt uns, schickt uns einen Bluttropfen an Awesome and Average Straße 88 in genau.
Der dicke Tropfen, ne?
Der dicke Fropf. Fropf ist auch ein geiles Wort.
Fropf. Fropf.
Du bist auch so ein Fropf.
Fropf. Fropf. Fropf. Fropf. Fropf. Stopfen. Fropfen. Pümpel. Pümpel. Das ist ein Pümpel. Das Gerümpel mal wieder aus.
Puerto Ventura.
Ja. Junge, ganz schnell. Eine Lagerfeuerfrage pro Person.
Junge. Okay, gut. Erzähl.
Also, meine erste Frage. Vor welchem Medikament hast du den größten Respekt, weil dir schon mal so krasse Nebenwirkungen in der Intensivmedizin gemacht hat, dass du dich jetzt noch daran erinnerst?
Am Patienten, meinst du? Ja.
Ja, genau.
Also,
kann auch Anästhesie sein.
Ich kann nur das auf das zurückgreifen, was so an meinen allerersten Tagen passiert ist. Ich habe im Grunde vor diesem Medikament jetzt nicht den größten... Ja, nicht die größte Angst. Ich habe zwar selber eine Allergie dagegen, aber ich erinnere mich halt an die allererste Szene auf Intensiv, als mein Intensivpatient Novalgin bekommen hat. Also intubiert, beatmet, hatte auch Katecholamine laufen, also unterstützende Medikamente für den Kreislauf und für den Blutdruck. Und dann gibst du Novalgin und erfahrungsgemäß als Nebenwirkung von Novalgin siehst du ganz schön, dass der Blutdruck wenige Sekunden später runtergeht. Und das ist in meinem Kopf geblieben. Das habe ich mir dadurch echt gemerkt.
Ja, ist witzig, weil ich bin zum Beispiel total der Novalgin-Freund, ja, also auch bei Analgesie. Und ich mache das, ich gebe das im Rettungsdienst oder auch im OP tatsächlich fraktioniert, und zwar 50-50. Das ist so meine Strategie. Das heißt, so ein Gramm oder anderthalb Gramm Novalgin, die Hälfte gebe ich fraktioniert IV, langsam über einen gut liegenden Zugang, der gut läuft, ne? Natürlich bei stabilem Blutdruck.
Und den Rest tröpfelst du über die Stirn wie bei Waterboarding, ich weiß.
Ganz genau, richtig. Spritz dich einfach in den Raum und guck mal, wer was abkriegt, ne? Von den weißen Flecken. Das macht ja ganz viele weiße Flecken.
Aerosol,
sieht immer
ja
aus wie Ejakulat, ne?
Ja, stimmt. Ne? Ja, das
krass,
stimmt.
Ne? Weiße Flecken, ne? Richtig ja, krass. Ja. Das ist wirklich wie so eine klebrige Pampe. Also ja, man weiß immer, wenn irgendjemand mit Novalgin wieder rumgesaut hat, weiß immer 100%. Das ist also
und mit Laktulose.
So rechtsmedizinisch gesehen, genau, Laktulose auch und Propofol natürlich, weil das halt auch, also das sieht, also ich sag mal, Propofol und mit und Novalgin so in Kombi auf dem Boden gespritzt, sieht einfach
sieht
aus wie
immer
ein Gangbang. Sieht aus wie ein Gangbang.
Ja. Aber erzähl mal, also du nutzt das zur was? Zur Narkoseeinleitung?
Ja, zur Analgesie, ne, ist ja ein wirklich gut potentes Analgetikum, was nah rankommt an die Potenz von Peritramid und Morphin. Also ist tatsächlich eines der stärksten Nicht-Opioid-Analgetika. Und ich habe tatsächlich bisher noch keinen einzigen Blutdruckabfall gesehen unter fraktionierter Gabe und dann eben die Hälfte in die Infusion laufend. Ne? Aber man ist ja ein bisschen blöd immer und unklug, das in die Infusion zu packen. Wenn das ein Liter Ionosteril ist und du packst ein Gramm Novalgin da rein und du packst das da gegen Ende der OP rein, dann ist das wahrscheinlich 3 Tage später im Patienten so gefühlt, ne? Je nachdem,
das
wie viel
auch
Volumen du denn gibst. Also deshalb ruhig initial aufsättigen, ne? Schon mal eine Initialwirkung erzeugen und dann langsam den Rest nachlaufen. Funktioniert super. Also
vor allem auch, don't worry, ne? Das ist jetzt kein schlimmes Medikament. Es ist wirklich nur...
Nein,
es... Eben,
jetzt auch nicht,
ist es nämlich gar nicht. Ne? Es ist mir nur hängen geblieben, weil dann der Druck einfach tendenziell doch ziemlich zügig runtergegangen ist. Aber letztendlich, wenn man diese Nebenwirkungen kennt und weiß, ähnlich wie bei 1000 anderen Stoffen, Clonidin und, dann ist das auch halb so wild. Ja, also das wäre bei mir Novalgin. Und bei dir?
Bei mir ist es tatsächlich, und das ist jetzt echt außergewöhnlich, und zwar die Fluorchinolone, insbesondere Ciprofloxacin, also wirklich oft aus der Hand gegebenes Antibiotikum, was man bei vielen Dingen einsetzt, beim Harnwegsinfekt oder auch bei Pneumonieformen. Soll ich sagen, was meine Nebenwirkung war, mein Freund? Isoliert gegeben als Monotherapie bei irgendeiner Gelenkinfektion, bei einem Patienten, der sonst nichts hatte. Schön QT-Zeitverlängerung, Torsade de Pointe, reanimationspflichtig geworden, unter Chinolon.
Ach, wirklich?
Ja? Also es ist eines der potentest EKG-veränderten Medikamente, ne? Also QT-Zeitverlängerung. Ja. Bietet ja das Potenzial für zu früh einfallende systolische Schläge, erneute Erregung der Ventrikel und Torsade de Pointe ist also der Worst-Case-Ausgang, also auch eine maligne Rhythmusstörung. Ja, und das nur unter Chinolon. Also es hat sich ja noch nachher gezeigt, dass das dieser Patient dadurch erlitten hatte, durch nichts anderes. Ne? Und das war eine Monotherapie. Also deshalb Respekt vor solchen QT-Zeitverlängernden Medikamenten. Da gibt es eine ganze Liste,
also Antidepressiva. Ja, Haldol zum Beispiel,
ja,
aber habe ich noch nie
gefährlich
gesehen.
Nee, ich,
aber
also
habe ich noch nie gesehen. Weißt du, ich warte seit Jahren darauf, weil Janssen, die
ja, komm mal zu mir.
Firma, da, hast du gehabt? Nee.
Also ich hatte schon einige QT-Zeitverlängerungen, wo auch, also jetzt nicht
Haloperidol,
nee, aber das war Droperidol, also Xomolix, was das ausgelöst hatte. Aber gerade so diese Kombination aus, sag mal, diesen ganzen Neuroleptika, ne, Olanzapin, Clozapin, dann noch in der Akutphase eben sowas dazu wie Risperidon und Haloperidol oder Droperidol. Ey, ich sag's dir, Teufelszeug, ne? Also da musst du wirklich Leute am Monitor haben. Also die QT-Zeit geht da ganz schnell nach oben. Das muss man dann auch im EKG erfassen regelmäßig. Ja, kaboom, Torsade de Pointe, ne? Torsade de Pointe.
Torsade de Pointe.
Pointe, ne?
Tour de France,
ey. Tour de France. Torsade de Pointe. Ne? Jacques Chirac. Emmanuel Macron.
Covid-19. Das ist der Folgenname.
Torsade
de France ist der Folgenname.
Torsade de France, alles klar, super. Ah, okay. Perfekt, endlich wieder.
Geil. Ja, wir müssen es machen. Ist ja immer ganz cool, dass wir Themen haben und so, aber wir machen das jetzt. Wir brauchen Clickbaiting. Wir machen jetzt Torsade de France de la Sex. So,
okay,
dann,
alles klar.
Dann klicken die Leute
drauf. Genau,
Torsade de France. Torsade de Sex. Können wir auch Torsade de Sex
machen? Torsade de Deaculation. Nein, mach Torsade.
Torsade.
Torsade Deaculation.
Aber ist doch mit so einem Apostroph, oder?
Ja, Torsade, mit so einem Apostroph, mit so einem, oben so ein Apostroph. Mach irgendein Aigu, Apostroph, Graph, Circumflex. Mir ist das scheißegal.
Okay, Torsade Deaculation. Finde ich gut.
Deaculation? Okay, perfekt. Ja, geil. So.
Okay, meine Lagerfeuerfrage. Absolut. Sind mehrere Fragen. Ich bin ja gerade hier umgezogen. Ich wohne jetzt mit D-Nice zusammen. Und ich will von dir ein paar Sachen wissen. Da kannst du mir auch zügig drauf antworten. Habt ihr eine Putzfrau?
Wir haben eine Putzfrau und sind auch sehr zufrieden damit, muss man sagen. Wirklich crazy.
Wie häufig kommt die? Also nicht,
einmal,
nicht
putzen, im Moment einmal alle zwei Wochen tatsächlich. Alle zwei Wochen. Wir haben das ein bisschen reduziert, weil wir halt auch den Bedarf nicht so sehen, weil ich halt ein sehr, sehr ordentlicher Typ auch bin. Und ich achte schon sehr auf Ordnung. Ne?
Ich werde diese Phase dieser Folge werde ich ausschneiden und Denise und Sarah zukommen lassen, persönlich als WhatsApp. Genau. Geil. Also, Putzfrau kommt alle zwei Wochen. Sehr gut. Ist nämlich tatsächlich bei mir auch der Gedanke, das hier einzuimplementieren. Wir werden gucken.
Mach das.
Wer kocht bei euch?
Wie immer zusammen. Immer zusammen. Das ist immer ein Gemeinschaftsakt. Das ist Teamwork. Ja. Crew Resource Management. Ha? Ja,
okay, bei uns zusammen. Auch. Allerdings werde ich immer aus der Küche geschmissen. Ich weiß nicht warum. Wir haben aber auch nicht so eine Riesenküche. Und irgendwie sieht Denise sehr wahrscheinlich so ein bisschen urig gesehen die Funktionen und möchte kochen. Macht sie auch gut, alles cool. Ja,
du sollst das Klo putzen halt währenddessen, Digga.
Bügeln, genau. Wer spült bei euch?
Ach, das ist beide. Ganz klar.
Okay.
Etwas häufiger die Frau.
Okay, bei mir eher ich. Also ich mache das gerne direkt nach dem Essen oder morgens, wenn es irgendwie stehen geblieben sein sollte, dann mache ich das während lustigerweise die Rocket hochfährt. Weißt du, ja, du machst die an, klar. Das dauert dann ja so 10, 15 Minuten, dann ist die hochgefahren. In der Zeit mache ich Stories für die Bombe, mache ein paar Marketing-Dinger und spüle die Scheiße da weg. Fertig. Das ist ganz gnädig.
Aber im Klo spülst du jetzt nicht ab, oder? Also das hattest du mir ja mal gesagt, nee. Ne?
Also
2 bis 3 Sitzungen lässt du da schon zusammenkommen.
Ja, oder? so Mittelstrahlstuhl ist schon wichtig.
Ja, also ich denke mal so 3, 4 Defekationen kann man auch durchaus mal tolerieren. Ne?
Ja, das muss ein bisschen Wasser sparen.
Das muss drin sein. Ne?
Und wer weiß, vielleicht ist es auch für irgendwas gut. Vielleicht kommt der DIY-Heimwerker und sagt, hey, ganz ehrlich, ich kann diese, ich sag mal, Masse ganz gut verputzen, ne? Und kann das gebrauchen.
Ja, ich meine, es ist ja auch Artenschutz, ne? Ich meine, da wachsen ja doch einige Tiere nochmal heran, so auch unter der Kloschüssel, also so Scheißhaus-Fledermäuse, die da so sich abseilen, die da kopfüber.
Ist ja auch ein Business, ne? Stuhlpost. Stuhlpost habe ich auch ins Leben gerufen. Wir fahren durch die Haushalte und holen die Scheiße ab. Okay, nächste Frage.
Junge, was geht bei dir ab?
Wer steht? Ja, ich will das hier alles checken, weil ich will vergleichen.
Du willst
Haushaltslagerfeuer. Genau, Haushaltslagerfeuer. Wer steht zuerst bei euch auf?
Ich morgens. In der Regel. Ich.
Okay. Ja,
ganz klar.
Bist du dann, steht dann Sarah auch mit auf oder bist du so ruhig und sie bekommt es nicht mit? Und
nee, also meistens ist es schon ein ordentlicher Zeitversatz. Ne? Also wir haben Schicht aufstehen, das ist ganz klar. Da haben wir uns auf eine Schicht auch geeinigt. Also so eine halbe Stunde überlappend, ne, mit Übergabezeit morgens, ne, Sportzeit, Kaffee kochen. Also ich koche ihr mal einen Kaffee und bringe ihn dann auch ins Bett. Also das ist dann schon da sehe ich mich dann auch in der Pflicht, als guter Ehemann das zu leisten. Ne. Das gehört für mich auch absolut zu
den Tugenden
dazu. Genau. Ja, also Gatten. Ich mache morgens dann schon einen auf Göttergatten auch. Ne. Also das ist schon so, dass ich dann auch mit weißem Kittel noch.
Aber nur der weiße Kittel.
Nur der weiße Kittel, genau, richtig, weiße Weste. Und untenrum aber
natürlich.
Schwarz. Untenrum schwarz.
Und dann guckst du nämlich in den Schrank und wer ist da? Die Putzfrau.
Toll, nein, weißer Kittel. Der Putzmann.
Der Putzmann, heißt übrigens
Channing Tatum bei uns.
Ey, das müssen wir wirklich mal identifizieren. Das ist wirklich, wirklich nicht in Ordnung, wenn wir nur Putzfrau sagen, glaube ich. Ups.
Nee.
Ups.
Putzdivers.
Zu
uns kommt immer der Putzdivers. Der Putzi.
Der Putzdiverse.
Putzdiverse.
Putzi! Okay, pass auf, zwei habe ich noch. Wie ist die Halbwertszeit einer Putzfrau? Nee, Spaß. Wer macht bei euch das Bad sauber?
War das jemand sauber bei mir? Ja, natürlich die Frau. Die Frau, aber ich selber auch. Also ich versuche natürlich,
natürlich.
Sag ich mal, sofortige Kriegsschäden, also Leichen beseitige ich sofort. Aber um es mal einfach zu sagen aus der Kriegsberichterstattung, lasse ich liegen. Der Soldat James Stuhlgang.
Ja, du meinst die Blutbürste. Du musst auch mal die Blutbürste nutzen.
Blutbürste.
Sehr gut. Ja, das ist echt ein Thema. Also eigentlich alle Sauberkeitsfimmel störe mich gar nicht, aber Denise hat so unfassbar viele Wäschekörbe, das verstehe ich nicht. Das ist das einzige Mal, dass ich irgendwie einen Korb bekommen habe. Ja?
Okay. 20 Wäschekörbe, ich mach Schluss.
Mit 60 Grad Wäschekorb, ja, genau. Deshalb, also wir müssen uns hier noch ein bisschen eingrooven. Aber pass auf, letzte Frage, das ist auch noch interessant, würde mich interessieren. Habt ihr eine Haushaltskasse und wie kauft ihr ein? Wie kauft ihr ein?
Nee, also wir haben uns tatsächlich haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Wir wollten mal, ein gemeinsames Konto auch eröffnen für solche Sachen. Das scheiterte wieder an den administrativen Vorgängen bei der Bank. Da mussten wieder x Unterschriften. Da habe ich gesagt, fickt euch einfach ins Knie mit euren dreckigen, verkackten Unterschriften. Und deshalb kaufen wir einfach immer abwechselnd ein. Wobei tatsächlich meine Frau etwas häufiger einkauft, muss ich sagen. Also wirklich würde ich behaupten, dass sie da ein bisschen mehr federführend ist. Ich bezahle dann immer so ein bisschen die Großeinkäufe, die einmal die Woche stattfinden. Und ich sag mal, wir gehen ja allenfalls dreimal am Tag einkaufen. Also so viel ist das jetzt nicht. Und das macht sie dann
das aber geht's.
Überwiegend macht sie das. Ja, überwiegend macht sie das. Aber auch unter Delegation mache ich das auch.
Ja, wir haben jetzt im Monat 500 Euro für Essen, Trinken. Das ist nicht wenig, aber es ist auch schnell weg. Wenn ich ehrlich bin, ist es auch schnell weg.
Das ist ganz schnell weg, ne?
Absolut. Ja, weil ich will auch beim Einkaufen, also gerade beim Essen, ich will da nicht drauf achten. So, nee, ne? Wir gehen arbeiten, ich will geiles Essen und einfach nicht drauf gucken müssen.
Sehen wir genauso.
Das muss jetzt nicht
beim
der
Essen
größte
wird bei
Shishi
uns
sein, aber...
Beim Essen wird geklotzt.
Ja,
das
wirklich,
ist bei uns
wirklich.
Exakt das Gleiche.
Weil sonst haben wir gar keinen Luxus mehr.
Ja.
Nee, Spaß. Okay, so, jetzt haben wir echt viel geschnackt. Ich würde sagen, in 3, 2, 1, BANG, kommt jetzt der Sound des Outros. Deshalb bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Wir gucken mal, was die nächsten Folgen so machen. Also, es ist halb und halb, ne? Wir haben unsere Themenfolgen.
Gemischtes
Hack. Ich glaube, die sollten wir auch... Gemischtes Hack, richtig. Gemischtes Fest und Flauschig. Ja, wir können halb und halb machen. Wir können mal Folgen machen, die wirklich speziell sind. Aber so vor sich hinzuschnacken und
ist schon
wie wir
es
früher gemacht haben, hat auch was.
Ist echt lustig.
Können wir gerne beibehalten. In dem Sinne, ich bedanke mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich kann nur sagen, es wird wieder mal eine stressige Woche. Ich bin eingesetzt in Düsseldorf. Da grüße ich schon mal hin. Du bist viel in der Praxis. Wir haben aber auch in der nächsten Woche sehr viel mit der Bombe. Ich bin mal gespannt, was der ganze Schissel so ergibt. Deshalb schöne Grüße. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.
Ciao. Ich bin auch raus. Mehr sag ich dazu nicht.